Diesseits von Eden. Gespräche über Gott und die Welt. Der Podcast der Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol.
Es gibt Autoren, um die machen Theologie und vermutlich auch Philosophiestudierende heute aus den unterschiedlichsten Gründen einen weiten Bogen. Karl Rahner gehört dazu, das haben wir in einer früheren Podcast-Folge schon mal besprochen. Aber gerade die als Klassiker gehandelten Autoren haben es tatsächlich oft schwer, sich heute Gehör zu verschaffen. Was soll mir als junger Studierender, Baujahr 2000 noch was, bitte ein Platon, ein Aristoteles oder ein Thomas von Aquin sagen? Auf letzteren wollen wir heute etwas genauer blicken. Denn wir sind gerade sozusagen eingezwängt in ein kalendarisches Thomas-Gedenken. Am 7. März wurde sein 750. Todestag begangen und rund um Neujahr 1225, also vor 800 Jahren, wurde er in Italien geboren, in eine gräfliche Familie hinein. Alles Weitere, wie er zu einem der bedeutendsten Kirchenlehrer wurde und heute mit dem etwas despektierlichen Abwinken, ach, Scholastik, gerne abgetan wird, wollen wir uns in den nächsten knapp 30 Minuten befassen. Zugeschaltet sind heute drei ausgewiesene Experten aus unterschiedlichen Disziplinen. Zum einen begrüße ich Professor Markus Mohling. Er ist Professor für Philosophie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Brixen. Und er war einer der Organisatoren einer Thomas-Tagung, die an der Hochschule vor kurzem über die Bühne ging. Dann Professor Josef Quitterer. Er ist ebenfalls Philosophieprofessor und zwar an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Innsbruck. Und schließlich begrüße ich den Salzburger Professor für Fundamentaltheologie und Ökumenische Theologie, Martin Dürnberger. Er ist derzeit Vertreter des Lehrstuhls Fundamentaltheologie an der Uni Regensburg und außerdem Obmann der renommierten Salzburger Hochschulwochen. Um mit Ihnen, Herr Professor Dürnberger, gleich zu beginnen, Sie haben ein vielbeachtetes Einführungswerk geschrieben, das jetzt auch in zweiter Auflage inzwischen erschienen ist, die Basics systematischer Theologie. Darin kommt auch Thomas vor. Über sich selber haben Sie in einem Interview zu dem Buch mal gesagt, Sie seien, Zitat, ein Kind der anthropologischen Wende, das ein gewisses Faible für Erkenntnistheorie, Elemente kommunikativer Rationalität und neuerdings einen leichten Crush für Thomas hat, also eine neu entbrannte Liebe. Neuerdings, was ist da geschehen und wie vermitteln Sie diese Liebe eigentlich an junge Studierende? Wie passt das zusammen heute?
Komplexe Frage, auf die ich wahrscheinlich am Beginn einfach die einfachste Antwort geben will, die man so geben kann. Thomas ist ein Klassiker. Klassiker kommt meines Wissens vom lateinischen Klassikus, Steuerklasse 1. Das sind die, die viel einzahlen, sodass dann viel Infrastruktur etc. damit gebaut werden kann. Und Thomas gehört meines Erachtens einfach zu diesen Klassikern, wo es sich immer noch lohnt zu überlegen, was lässt sich damit heute noch bauen. Und das ist uns zwar über die Jahrhunderte wahrscheinlich fremd geworden in Teilen, aber es gilt halt das, was in vielen anderen Bereichen auch gilt. Wenn ich Fußball verstehen will, dann reicht's halt nicht, mir nur Pep Guardiola anzuschauen, sondern da muss ich halt auch in der Tiefe und Weite auch mal Johann Cruyff mir anschauen und ich muss mir halt beim Boxen nicht nur Muhammad Ali, sondern jetzt auch Alexander Usyk anschauen, beziehungsweise umgekehrt. Das heißt, ich brauche für die Weite und Größe einfach einen Blick, der über die Jahrhunderte geht und da ist Thomas einfach nach wie vor die Referenz, würde ich sagen, neben Augustinus, die man innerhalb der katholischen Theologie einmal sich angeschaut haben muss.
Und da zünden mit diesem Argument zünden sofort die Studierenden und sagen, ja, will ich?
Nein, ist sogar noch schlimmer, denn das ist natürlich befremdend und verfremdend, was Thomas macht. Ja, wenn der von Gott spricht als ipsum esse subsistens, dann entzündet das jetzt nicht sofort helle Augen und alles fängt zu glänzen an. Aber genau dieser verfremdende Zugang ist ja eigentlich auch für den Lerneffekt relativ wichtig und spannend zu sehen, wie ist da einer, der jetzt losgelöst von den üblichen personalen oder Beziehungsanalogien über Gott nachdenkt und sagt, hey, jetzt machen wir mal Metaphysik. Und wir schauen uns dann das in der Größe und Tiefe des Problems an und bleiben nicht auf einer oberflächlichen Metaphorik, sondern überlegen, was heißt es wirklich, dass dieser Gott Schöpfer ist. Und wie kann ich das auch philosophisch verantwortet im Gespräch beispielsweise eben mit einem Aristoteles rekonstruieren? Das heißt, ich suche mir tatsächlich Gesprächspartner in den Wissenschaften, die zu den Besten gehören, die es gibt, und versuche das furchtlos. Und das ist für die Theologie, würde ich sagen, nach wie vor eine Haltung, die man zu kultivieren hat.
Dennoch, glaube ich, kann man sagen, ist Thomas ja heute kein Zeitgenosse mehr, der sich, das hat das schon gezeigt, Ihre Antwort, nicht sofort erschließt. Professor Mulling und Professor Quitterer, vielleicht können Sie ein bisschen Licht ins mittelalterliche Dunkel, auch ins biografische Dunkel bringen. Wie müssen wir uns Thomas von Aquin auch und die Zeit, in der er gewirkt hat, vorstellen, um zu verstehen, was er an Umwälzendem gebracht hat?
Ja, also ich kann vielleicht zu meiner eigenen Biografie was sagen. Ich habe in Regensburg begonnen, Theologie zu studieren, und mich hat Thomas deswegen so fasziniert, weil er einfach in einer Umbruchzeit auch sein akademisches Leben begonnen hat. Und zwar in einer Umbruchszeit, in der, glaube ich, man kann das so sagen, die Universitäten entstanden sind. Und mein Thomas war natürlich Dominikaner, er ist in diesen neuen Bettelorden eingetreten, der damals sehr modern war, der glaube ich, Aufbruchsstimmung in die Kirche gebracht hat. Er hat aber vor seinem Eintritt in den Orden eine, man könnte sagen, eine akademische Geschichte gehabt, nämlich er hat studiert an der ersten, man könnte sagen, an der ersten staatlichen Universität, nämlich an der Universität Neapel, die von Friedrich II. Ein Jahr vor seiner Geburt gegründet wurde, und dort konnte er fast ohne kirchliche Restriktionen, die damals ja noch andere waren wie heute, Schriften studieren, die einfach nicht erlaubt waren zu lesen damals, zum Beispiel eben die Schriften des Aristoteles. Also das hat mich sehr fasziniert, und auch seine sehr frühe Bekanntschaft auch mit dem islamisch-arabischen Denken, die ja verantwortlich waren für die Aristoteles-Rezeption, und dort konnte er aus Quellen schöpfen, die den normalen mittelalterlichen Sterblichen nicht so zugänglich waren. Das hat mich sehr fasziniert, und auch dann, was er daraus gemacht hat, aber da kann vielleicht Markus Mulling noch mehr sagen. Also er ist sehr originell mit diesen aristotelischen Quellen umgegangen, also in seiner Aristoteles-Rezeption.
Also wir haben einen Denker, der selber im Dominikanerorden lebt und selber quasi ein Kirchenmann ist und zugleich aber philosophische Quellen erschließt und rezipiert. Das ist ja an sich auch schon eine Besonderheit damals gewesen, nehme ich an, oder Professor Mulling? Vielleicht können Sie das noch ein bisschen tatsächlich beleuchten, diese Zeit.
Ja, im frühen Mittelalter kannte man natürlich die Schriften des Platon. Die waren über Augustinus und andere christliche Denker auch neuplatonisch durchdacht, beispielsweise von Bischof Ambrosius von Mailand, im christlichen Denken durchaus verwurzelt und bekannt. Die Gestalt des Aristoteles allerdings weniger. Und diese Gestalt des Aristoteles ist dann über die Kreuzzüge und den Austausch mit der arabischen Welt nach Europa gekommen, und dann hat eine Aristoteles-Rezeption begonnen, die die Kirche, das Christentum zuerst einmal abgelehnt hat. Man hat in dieser aristotelischen Philosophie ein Feindbild des Christentums gesehen, aus mehreren Gründen. Einer zum Beispiel, weil Aristoteles die Ewigkeit der Welt angenommen hat und das Christentum natürlich von einer zeitlichen Beginn der Schöpfung ausgegangen ist, weil bei Aristoteles dann nicht ganz klar ist, ob die individuelle Seele unsterblich ist oder nicht. Es spricht also einiges in seinem Werk De Anima, dass es wohl nicht so ist. Das waren alles Punkte, also die das Menschen- und Weltbild betreffen, wo man gesagt hat, dieser Aristoteles ist uns aus einer christlichen Perspektive sehr verdächtig. Und es hat einige Denker gegeben, wie zum Beispiel Sieger von Brabant und andere, die sich dem Aristoteles intensivst angeschlossen haben und die von der Kirche dann auch verurteilt worden sind. Man hat also zuerst einmal den Aristoteles abgelehnt, und dann kommen solche Leute wie Albertus Magnus, der Lehrer von Thomas von Aquin, und eben Thomas von Aquin selber, die eine neue Form der Aristoteles-Rezeption beginnen und denen es gelingt, und dann vor allem Thomas, Aristoteles für das christliche Denken fruchtbar zu machen und aufzuzeigen, dass die aristotelische Philosophie nicht im Gegensatz zum Christentum steht, sondern durchaus integrierbar ist in das christliche Welt- und Menschenbild. Und dass Thomas das wesentlich gelungen ist, das, glaube ich, ist ein großer Verdienst, und darin kann er uns auch Vorbild sein für unsere heutige Zeit, dass wir vor den Herausforderungen der Wissenschaft, der Moderne nicht Angst haben müssen, sondern er lädt uns gleichsam ein, in einen konstruktiven Dialog mit den unterschiedlichen Wissenschaftsformen zu treten.
Jetzt haben Sie schon Aristoteles erwähnt, und vielleicht können Sie ein bisschen jetzt die inhaltlichen Leitlinien, so schwierig das ist, das in 20 Minuten zu diskutieren, aber was muss man wissen, um Thomas und vielleicht auch von Aristoteles kommen zu verstehen? Was ist das Besondere des damaligen Menschenbildes vielleicht auch, wie Gott gedacht wurde, und wo passiert dann der Bruch zu heute?
Vielleicht beginne ich mit dem Menschenbild. Das, glaube ich, was bei Aristoteles neu ist und was Thomas von Aquin dann auch sehr intensiv übernimmt in seine Theologie, ist ein, ja, man könnte sagen, ein ganzheitliches Menschenbild, in dem auch der Körper eine sehr wichtige Rolle spielt. Er hat auch mit Aristoteles argumentiert für die Auferstehung des Leibes und hat sich da sehr stark diesem aristotelischen Denken bedient. Man muss ja sehen, dass die Seele bei Aristoteles nicht so ist wie bei Platon, dass sie also kein kleiner Mensch ist, der da in uns noch sitzt, sondern sie ist das Lebensprinzip eines Organismus, das nicht nur uns zukommt, sondern auch der Katze des Herrn Moulin zum Beispiel zukommt und eigentlich ein biologisches Prinzip ist. Und dieses Prinzip hat Thomas eigentlich übernommen, um für diese Leib-Seele-Einheit zu argumentieren. Das war sicher etwas völlig Neues in seiner Zeit, und er hat damit auch Widerstände ausgelöst, aber eben die ganzheitliche Sichtweise des Menschen war sozusagen sicher eins seiner Hauptthemen in seiner Anthropologie.
Ja, gerne kurz auch zum Gottesbild des Thomas. Für mich ist ein Schlüssel bei diesem Gottesbild der Begriff der Bewegung. Ganz am Beginn der Summa Theologie, also eines seiner Hauptwerke, formuliert er ja vielleicht seine bekanntesten Texte, die sogenannten Fünf Wege, wo er versucht, ausgehend von Phänomenen der kontingenten Welt, Gottes Existenz aufzuweisen. Und der erste Weg, so sagt er, startet aus der Bewegung. Und es steht fest, dass wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können, dass sich die Welt um uns herum und auch wir selbst verändern. Und jetzt, um das richtig zu verstehen, glaube ich, muss man das aristotelische Bild der Veränderung im Hintergrund haben. Veränderung ist letztlich für Aristoteles, und das übernimmt Thomas eigentlich, immer ein Ausdruck von Unvollkommenheit. Wenn ich vollkommen bin, wenn ich also alle Möglichkeiten realisiert habe, dann brauche ich mich nicht zu verändern, denn dann bin ich ja schon im Besitz der Fülle. Und so stellt sich Thomas Gott vor, er ist im Besitz der Fülle, er muss sich also auch nicht verändern, während wir alle und die Schöpfung und eben auch der Mensch in steter Bewegung und Veränderung ist, auf sein Ziel hin gedacht. Und deshalb würde er sagen, ist Gott unveränderlich, weil er eben die Fülle ist, und wir Menschen sind in Veränderung, in Bewegung auf diesen Gott hin. Das ist vielleicht etwas, wo ich den Eindruck habe, dass man in der heutigen Zeit nicht mehr so nachvollziehen kann oder so verstehen kann, weil Bewegung und Veränderung für viele ja zusammenhängt mit vielen Möglichkeiten haben, sich zu entwickeln, fortzubilden und so weiter. Und das thomistische, aristotelische Gottesbild eher davon ausgeht, dass Gott schon alles hat, dass er sich eben nicht verändern muss, weil er schon die Fülle besitzt.
Dann sage ich noch was im Anschluss. Jetzt war einmal der Mensch und einmal Gott als Thema, vielleicht ein bisschen losgelöst von Aristoteles. Etwas, was im Gott-Mensch-Verhältnis vorkommt und was ich auch beispielsweise Studierenden immer wieder auch nahe bringe: Wie denkt Thomas das? Und da gibt es diese schöne eingängige Formulierung von der Grundidee her, wer gering vom Geschöpf denkt, denkt auch gering vom Schöpfer. Also groß vom Geschöpf zu denken, heißt auch groß vom Schöpfer zu denken. Keine falsche Konkurrenz. Und das umschließt eben auch das leibliche Element. Und das sehe ich auch, ist auch innerhalb der Theologie etwas, was prägend ist, zumindest vom Grundansatz her, für das, was Thomas uns heute noch ins Stammbuch schreibt.
Ich glaube, Thomas war sicher einer der Denker im Mittelalter, der eigenständig gedacht hat. Und das sieht man schon in seinen Schriften. Er beginnt also nicht damit, irgendwelche Lehren aufzustellen, sondern er beginnt damit, Fragen zu stellen, also Questiones, also seine Summa Theologiae oder besteht aus Questiones, das heißt aus Fragestellungen. Und am Beginn der Diskussion dieser Fragen stehen zunächst mal die Positionen, und zwar nicht schlecht formuliert, die Positionen, gegen die Thomas eigentlich formulieren oder argumentieren möchte. Das heißt, man bringt an prominenter Stelle eigentlich die kritischen oder die problematischen Positionen, um sie dann zu diskutieren. Und das finde ich einen sehr spannenden Zugang, dass man sozusagen nicht beginnt damit, was man selber so alles weiß und so, sondern dass man einfach mal schaut, was sagen andere zu diesem Thema und was sagen sie oder mit was bin ich vielleicht nicht einverstanden, und um dann eigene Argumente zu entwickeln. Also das ist eine sehr attraktive Methode, die Thomas durchzieht eigentlich in seinem ganzen Werk. Und er zeigt darin auch die Autonomie des Denkens. Also es kommt auf Argumente an, es kommt nicht so sehr auf Autoritäten an. Also die klösterliche Philosophie vor den Universitäten im Mittelalter hat sehr stark mit Autoritäten argumentiert. In der Bibel steht das und so weiter. Und wenn Augustinus das sagt, dann müssen wir das glauben. Thomas von Aquin war überhaupt nicht dieser Meinung, sondern er diskutiert Autoritäten unabhängig von ihrem Status, einfach nach dem, was sie argumentativ zu sagen haben. Das finde ich ja noch sehr attraktiv, also jetzt auch in Bezug auf die aktuelle Studiensituation.
Wie ist denn dann durch die Jahrhunderte Thomas zu dem geworden, der im 19. Jahrhundert dann quasi zum offiziell dogmatisierten Standard der katholischen Lehre wurde? Wie ist die Rezeption gelaufen? War das von damals an, das war ja sicher nicht unumstritten. Und er musste ja dann, ich glaube, nach seinem Tode musste er erstmal verteidigt werden von seinem eigenen Lehrer. Und es ist ja nicht eine Gmate Wiesen gewesen, dass er zu dem wurde, der also über Jahrhunderte als Kirchenlehrer war.
Ja, zuerst einmal, Sie haben es ja vorher gesagt, auch gab es Ablehnung, auch von kirchlicher Seite. Und erst allmählich wurde er dann rehabilitiert. Die Heiligsprechung ist dann ja sehr schnell erfolgt, oder? Relativ schnell, könnte man sagen, im Anschluss daran. Und dann hat es im Laufe der Geschichte so verschiedene Phasen gegeben, wo, und ich glaube schon, dass das auch ein Anliegen von ihm war, seine Schriften auch zu einer Art Schultheologie geworden sind. Ich würde schon sagen, dass es ihm persönlich wichtig war, ein Werk zu verfassen, das ein Standardwerk in der Theologie wird. Ich denke, bis zu ihm hin war es vor allem Petrus Lombardus mit seinen Sentenzen. Das war so ein Referenzwerk, das ja alle Lehrenden an den Universitäten kommentieren mussten, einen Kommentar dazu schreiben. Wir haben den Kommentar auch von Thomas, aber auch von anderen großen mittelalterlichen Denkern. Und ich glaube, dass er versucht hat, jetzt vor allem mit seiner Summe der Theologie ein Referenzwerk zu schaffen, das die Rolle von diesem Sentenzenkommentar ein Stück weit übernimmt. Und dass ihm das auch ein Stück weit gelungen ist, das, glaube ich, zeigte die Geschichte nach ihm. Und die Summe der Theologie ist ja das Standardwerk von ihm schlechthin, das man heute auch, glaube ich, am meisten kennt und am öftesten zitiert. Und dieses Werk zeichnet sich durch eine Klarheit aus und auch durch eine Begrifflichkeit, die, wenn man die Begriffe einmal kennt und wenn man die Bedeutung weiß, dann kann man sich in diesem Werk auch sehr gut zurechtfinden. Und ich kann mir vorstellen, jetzt unabhängig von kirchenpolitischen Fragen, aber dass diese Klarheit und auch die Stringenz in der Argumentation Menschen angesprochen hat. Damals, aber dann eben auch später, wenn wir dann denken mit der Enzyklika Eterni Patris von Leo dem 13., wo dann Thomas offiziell, könnte man sagen, noch einmal zum christlichen Denker auch für die Ausbildung in den Seminaren erhoben wird. Aber das kommt ja dann auch später, wird ja dann immer wieder erwähnt, auch in den neueren Enzykliken, wo es um die Ausbildung geht, spielt er immer wieder eine Rolle. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Eigenschaften, die er mitbringt, dass das auch eine wichtige Rolle gespielt hat in der Wahl des Thomas.
Es ist ja auch interessant, dass Sie beiden jetzt Lehrstühle für Philosophie innehaben, also nicht dezidiert als Theologen agieren. Wie wird denn Thomas, wie wurde und wird Thomas denn in der Philosophie rezipiert?
Ich meine, da gibt es eigentlich zwei Dinge. Die eine Geschichte, glaube ich, ist vielleicht ein bisschen eine negative Seite von dem, was der Kollege Molling gesagt hat. Diese Kanonisierung des Thomas von Aquin dann in der späten Neuzeit hat natürlich auch eine negative Seite, denn da ist so etwas entstanden wie der Thomismus oder Neotomismus, wie man das nennt. Und ich glaube, das ist eine gewisse Erstarrung des thomistischen Systems, das herbeigeführt hat, weil Thomas doch ein sehr dynamischer Denker eigentlich ist. Nicht? Und die Schulmetaphysik des 19. Jahrhunderts oder auch des beginnenden 20. Jahrhunderts doch da etwas erstarrt ist in ihrer Argumentation und vielleicht zu stark an so einer Bauklötzchen-Metaphysik festgehalten hat, die Thomas eigentlich so nicht ist. Was meine Biografie angeht und mein Wiederentdecken von Thomas angeht, ich habe ihn eigentlich wiederentdeckt durch die analytische Philosophie, die überhaupt nicht so katholisch oder christlich war, sondern die in Thomas von Aquin eigentlich so einen klaren, wie Herr Molling gesagt hat, auch klaren Denker gesehen hat, eigentlich einen Vorläufer der analytischen Philosophie, die mit klaren Begriffen versucht, bestimmte Fragen zu beantworten, einfach Argumente zu entwickeln. Und dort in dieser englischsprachigen Philosophie hat Thomas eine sehr starke Renaissance erfahren, also auch unabhängig von der Theologie. Aber das ist etwas anderes, oder da hat man Thomas wieder anders fruchtbar gemacht für die Diskussionen, als er eben in diesem Neotomismus doch, da war er doch sehr isoliert für den Bereich der Theologie dann abgekapselt und war dann, glaube ich, für die Diskussionen auch in der Theologie nicht mehr so fruchtbar jetzt auch im 20. Jahrhundert, wie er hätte sein können vielleicht.
Das heißt auch, die Dinge, die man vielleicht bei ihm als problematisch markieren könnte, wenn es um sein Verhältnis jetzt ganz was Banales, sein Verhältnis zu Frauen, seine Sicht auf Frauen geht. Wenn es darum geht, die Hölle ist eher größer bevölkert als der Himmel, wenn man da immer ein bisschen nachliest. Oder dass er nichts hatte gegen Hinrichtungen von Heretikern, wenn man das so liest, dann ist er ja noch weiter weg als, also dann entgleitet ihm einem Thomas ja sehr. Und da denkt man, naja, was soll ich mit so einem Denker heute anfangen? Das sind aber Dinge, die nichts mit seinem Theologie und Philosophie zu tun haben, kann man das so sagen, sondern die eigentlich dem damaligen Menschenbild geschuldet sind? Oder wie geht man mit solchen Dingen um eigentlich?
Ja, ich weiß nicht, da Thomas von Aquin wirkt sehr monolithisch, nicht, wenn man seine Werke anschaut, sehr klar, sehr, sehr systematisch. Wenn man aber genauer nachliest, auch vor allem in seinen Kommentaren und so weiter, merkt man schon Widersprüche auch in seinem Denken. Er ist ein lebendiger Mensch mit Widersprüchen, wo auch in seiner Philosophie nicht alles zusammengeht. Also es ist zum Beispiel dieses nicht sehr freundliche Umgehen mit Heretikern, das er dann praktisch gefordert hat, steht in einem doch erheblichen Widerspruch zu dem, was er in seinen Schriften fordert. Da fordert eigentlich die argumentative Auseinandersetzung und nimmt seine auch heretischen Gegner zunächst argumentativ sehr ernst. Also er geht zunächst davon aus, dass das stimmen könnte, was sie sagen, um dann argumentativ sich da auseinanderzusetzen. ich glaube, da gibt es einfach auch Widersprüche, die man nicht so leicht auflösen kann in seiner Person.
Ja, und ich würde auch dazu sagen, genau, dass diese kritische Thomas-Rezeption notwendig ist, auch aus einer Perspektive der heutigen Zeit, dass wir eben auch unterscheiden, was sind, wie Sie vorher gesagt haben, Argumente, Sichtweisen, die aus seiner Zeit heraus verstehbar und erklärbar sind. Und dass wir aber dann gleichzeitig eben den Schatz, den er bietet, nicht dann mit diesen Seiten, also mit ausschütten. Also ich erinnere an ein Zitat von Kardinal Kaspar, das mich persönlich sehr berührt hat, der einmal gesagt hat, wenn ich Thomas lese, dann stoße ich immer wieder auf Goldadern. Und ich glaube, das ist ein schöner Zugang, also nicht der gesamte Thomas sozusagen, so wie er gedacht und geschrieben hat, ist für uns heute interessant, aber ihn eben auch mit einer kritischen Brille zu lesen und eben aufmerksam zu werden auf diese Goldadern, die sich tatsächlich in Corpus Domesticum befinden.
Ich wollte nur kurz anschließen zu diesen möglichen Brüchen, die sich bei Thomas selbst finden, ja, und wo wir vielleicht heute auch anders draufschauen. Also dieses Verhältnis von Freiheit und Gnade, ja, das ist innerhalb der Theologie von heute aus gesehen, das ist unausgegoren. Ja, da gibt's Aussagereihen, die sich nicht sauber vertragen. Zum einen klare Prädestination eigentlich, die im Zuge seines Schaffens klar hervortritt und zugleich festhalten dran, dass der Mensch natürlich frei ist. Am Ende seines Lebens, als er diesen Weg noch hat vor sich, 74 hin zum Konzil von Lyon, da wird er ja eingeladen im Monte Cassino, er soll genau darüber reden. Und er geht dann nicht mehr hoch, heißt es, weil es ihm zu anstrengend ist, aber es gibt einen kleinen Brief, den er dann diktiert. Und da wird das eigentlich nonchalant geklärt und man liest es heute und denkt sich, das passt doch nicht. Ja, da gibt es eine Unstimmigkeit. Und das gibt es natürlich in vielen, vielen Bereichen, in kleineren auch, dass man sagt, okay, da gibt es Brüche. Da würde man gern nochmal mit ihm ins Gespräch kommen. Und das ist vielleicht dann ja auch das, wo er weiterlebt, jetzt so formuliert. Das hätte ihm ja vielleicht gefallen, dass man sagt, okay, der liest das genau, der schaut sich das Argument an, der weist auf den Widerspruch hin. Und dann, was auch er immer gepflegt hat, interessant ist doch nicht, was die anderen sagen, sondern was man selbst sagt. Also nicht nur darauf hinweisen, da gibt es bei ihm ein Problem, sondern okay, wie löst du das selbst? Wie würdest du das selbst adressieren? Ermutigung zum eigenen Denken. Also so verstehe ich ihn eigentlich nach wie vor.
Was wären denn zwei, drei, es ist schon einiges angeklungen, aber wo Sie selber sagen würden, für Studierende, das sind zwei, drei Gedanken, die sich an Thomas exemplarisch zeigen und lernen lassen, die nicht nur eine historische Reminiszenz sind, also schaut auf Thomas Weil, großer Denker oder so, sondern die bis heute eine Frische haben, die man bis heute einspeisen kann, auch in Diskurse, ein Gedanke vielleicht. Eben kam schon das Verhältnis zwischen Schöpfer und Geschöpf, dass das etwas wäre, also Großdenken von Menschen, Großdenken von Gott. Vielleicht gibt es ein paar solche Brotkrumen, die es wert sind, besonders heute erwähnt zu werden.
Ja, mir fällt gleich ein Satz ein, der für mich in der Priesterausbildung besonders wichtig ist. Dieser Satz, gratia subonit naturam, also die Gnade setzt die Natur voraus. Und wir haben es ja in den letzten Dokumenten auch gesehen, die der Vatikan veröffentlicht hat, aber auch in den nationalen Leitlinien der Priesterausbildung, die menschliche Reifung, die menschliche Basis für die Priesterausbildung ist entscheidend, ist zentral. Und ich denke, mit diesem Zitat kann man da auch auf Thomas verweisen. Die Gnade ist wichtig, sie ist notwendig, aber sie basiert oder sie baut auf einer gesunden menschlichen Natur. Und dass man dieser gesunden menschlichen Natur, dieser Reifung des Menschseins auch in der Priesterausbildung den notwendigen Raum gibt, das, glaube ich, ist etwas ganz Entscheidendes für heute. Und Thomas gibt uns dafür ein gutes Argument.
Wenn was für mich persönlich im Mittelpunkt steht in der Auseinandersetzung mit Thomas oder warum ist er noch aktuell, ist auch sozusagen eine oder seine Meinung über das, was unser Ziel ist oder wonach wir streben. Und hier spielt der Begriff Beatitudo, also diese Glückseligkeit, eine große Rolle. Und natürlich ist es die Frage, was heißt es, was heißt es, glücklich zu sein, aber das ist wirklich das, was bei Thomas sozusagen unser Streben ausmacht. Und der Punkt, der, glaube ich, bei Thomas da sehr wichtig ist, im Unterschied auch zu anderen Denkern, ist, dass eine Beatitudo auch einen körperlich-emotionalen Aspekt hat. Also es gibt für Thomas eigentlich in Bezug auf unsere Glückseligkeit, ist es eine sehr wichtige Komponente, dass das im Einklang mit den Emotionen erfolgt, dass das eine körperliche Dimension hat. Das spielt auch eine große Rolle dann bei der Auferstehung des Leibes. Und ich glaube, das kann man auch in der Theologie oder auch in der Eschatologie gewinnbringend unterbringen, aber da bin ich jetzt kein Spezialist. Also mir ist das nur aufgefallen, dass das ein sehr attraktiver Gedanke bei Thomas ist.
Dann habe ich noch zwei Punkte, würde ich sagen. Das erste ist eigentlich eine Leerstelle in gewisser Hinsicht. Nicht vollständig, aber etwas, was man vielleicht mitnehmen kann, weil man sieht, selbst bei den Größten gibt es Bereiche, die sind nicht in gleicher Weise ausgeleuchtet. Und es gibt eine Dynamik im Denken, die schreitet halt voran. Und das ist zum Beispiel die Frage nach der Theodizee. Die Frage nach dem Malum gibt's, ja. Aber mit dieser existenziellen Dringlichkeit, die neuzeitlich modern auftaucht, wird das Thema bei Thomas nicht behandelt. Und das ist, finde ich, schon auch ein wichtiger Punkt, immer darauf hinzuweisen. Es gibt ein großartiges System, immer die Summe bricht dann ab. Es wird universal gedacht, aber es gibt dennoch Bereiche, die Thomas noch nicht in der gleichen Dringlichkeit gesehen haben, wie wir sie sehen. Und es wird uns auch so gehen, dass wir manches nicht am Schirm haben. Und spätere Generationen werden sagen, wie konnten sie nur nicht dieses oder jenes sehen? Und das mitzudenken, ja, dass es sowas gibt wie eine Größe, aber auch eine Grenze. Das kann ich ja anerkennen beim anderen und vielleicht kann man es auch bei einem selbst anerkennen. Manches kann man besser sehen von der eigenen historischen Situation aus und manches eben weniger. Und das andere ist jetzt sehr formal, aber trotzdem etwas, was ich auch Studierenden immer wieder mitgebe. Keine Angst vor Kenntnistheorie, keine Angst vor Wissenschaftstheorie. Und da gibt's keinen Widerspruch. Und wenn etwas vernünftig ist, dann kann es für den Glauben keine Bedrohung sein. Sondern da gibt's eine gewisse Furchtlosigkeit, mit der man in das Studium starten darf. Es wird nicht alles leicht, klar, und es löst sich auch nicht alles problemlos auf, aber keine Angst. Und dieses keine Angst nehme ich schon auch als so einen Gedanken mit, den ich persönlich bei Thomas festmache.
Keine Angst, es gibt eigentlich kein schöneres Schlusswort für so einen Podcast. Vielen Dank für das Gespräch in die Runde. Also die Einladung, angstfrei mit Thomas, aber irgendwie auch über Thomas hinaus an zumindest manchen Punkten zu denken. Vielleicht ist das auch eine Motivation für Studierende oder auch für ältere Semester, die schon Theologie oder Philosophie studiert haben, mal wieder die Summa rauszuholen oder sie überhaupt mal in die Hand zu nehmen und ein bisschen Thomas zu lesen. Wenn auch Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns doch weiter, lassen Sie uns ein paar Sterne da. Man kann uns auch abonnieren über alle gängigen Podcast-Plattformen oder nachhören und nachlesen, auch eine Besonderheit dieses Podcasts, auf diesseits.theopodcast.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Henning Klingen.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von den Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Das sind die Katholisch-Theologischen Fakultäten der Universitäten Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien, die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen, die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien sowie das Institut für Islamische Studien, ebenfalls der Universität Wien.